Ich möchte mit einer Kindheitserinnerung anfangen. Das ist schon lange her, als ich noch Kind war. Das war in den 1980er Jahren. Und da habe ich mal an einem Tag mir ausgerechnet, wie alt ich sein würde, wenn das Jahr 2000 hereinbricht. Ja, mit dem Jahr 2000 hat man damals ja ein neues Zeitalter verbunden. Kurz vorher hieß es dann sogar, ja, die Computer werden versagen, die kriegen diese Änderungen nicht hin, ne? Nichts von dem ist passiert. Aber lange bevor das überhaupt kam, habe ich mir ausgerechnet, wenn das Jahr 2000 kommt, dann wirst du 23 Jahre alt sein. Und das kam mir damals alt vor. Ja, wenn man 12, 13, 14 ist, denkt man, boah, 23, das ist alt, ne? Jetzt schreiben wir das Jahr 2023 und mir ist aufgefallen, du bist jetzt genauso weit von dem Jahr 2000 weg wie damals, als du geboren wurdest. Also das Jahr 2000 markiert momentan für mich die Mitte meines bisherigen Lebens. Im Jahr 2000 habe ich die weiteste Reise meines Lebens auch unternommen. Noch weiter weg und ich wäre schon wieder auf dem Rückweg gewesen. Die Erdkugel macht das möglich. In jenem Jahr stand ich auch auf dem höchsten Bergmassiv der Erde. Nicht dem Mount Everest, sondern dem Mauna Kea. Man muss halt ab dem Ozeanboden messen. Das ist nämlich der höchste Berg der Erde. Aber der Begriff Lebensmitte ist mir in den Sinn gekommen. Wann ist das eigentlich? Stellt euch mal vor, wie das wäre, wenn man das genau wissen könnte. Was würdest du empfinden, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ab heute lebst du noch einmal genauso lang wie bisher? Was würdest du mit diesem Wissen anstellen? Würden wir denken, okay, das war jetzt also der Gipfel. Ab jetzt geht's bergab. Jetzt ist der schönste Teil vorbei, jetzt kommt der Rückflug. Ne? Bisschen ähnlich wie die Worte von Mose im Psalm 90, wo er im Vers 10 schreibt, nur 70 Jahre enthält unser Leben, vielleicht 80 bei guter Kraft. Und was uns bedeutsam erscheint, ist Mühe und Last. Schnell geht es vorbei und wir fliegen davon. Das Gefühl, ne, dass das Leben davonfliegt, das kommt, ne, mit zunehmenden Jahren. Ich finde es interessant, dass Mose so schreibt. Er selber ist ja 120 Jahre alt geworden. Die ersten 80 Jahre verbrachte er zu gleichen Teilen am ägyptischen Hof und dann nochmal in der Einöde als Schafhirte. Und wir wissen, dass erst die letzten 40 Jahre seines Lebens die bedeutsamsten waren. In seiner Lebensmitte, irgendwo auf einer Schafweide in Midian, hat er nicht geahnt, dass sein größtes Abenteuer noch bevorstehen würde. Die Lebensmitte zeigt sich bei vielen Menschen nicht unbedingt im Alter. Es kommt vielmehr mittendrin zu einem Punkt, wo viele Menschen hinterfragen, habe ich eine gute Berufswahl getroffen? Manche schulen nochmal um, wechseln den Arbeitgeber, manche sogar wechseln den Partner, manche wechseln sogar nochmal den Glauben. Ich meine, dass man über den eigenen Lebenskurs und seine Ziele nochmal intensiv nachdenkt, das ist von Gott auch gewünscht. Aber kommen wir zu den richtigen Schlussfolgerungen. Bin ich wirklich vorbereitet, mein Leben vor dem Schöpfer abschließend zu präsentieren? Denn es ist ja dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. So steht es im Hebräerbrief Kapitel 9, Vers 27. Jetzt stell dir aber mal vor, du bist gerade in deiner Lebensmitte. Aber Gott sagt dir, die nächsten 50% deines Lebens werden einfach gestrichen. Und er kann das machen. Ja? Er ist es, der Leben gibt. Er darf auch das Leben wieder nehmen, hat Hiob mal so ähnlich gesagt. Ne? Wir sind nun bei unserer Reise durch das Buch Jesaja, wenn ihr euch erinnert, schon weit auch über die Mitte dieses Buches hinausgekommen. Wir haben in Jesaja Kapitel 36, 37 schon von König Hiskia gelesen, der von den Truppen der assyrischen Armee wie ein Vogel im Käfig eingeschlossen wurde. Wir haben sogar gesehen, dass ein archäologisches Fundstück erhalten geblieben ist, wo das so dargestellt ist. Wir haben aber auch gesehen, dass der Belagerer unverrichteter Dinge wieder abziehen musste, weil Gott nämlich die Stadt Jerusalem beschützt hat und unter die Belagerer Verwirrung und Tod brachte. Und als Leser ist man nach dieser Geschichte mit Happy End gar nicht vorbereitet auf das, was dann in Kapitel 38 so nachträglich berichtet wird. Eine Episode, die sich wohl während der Belagerung oder kurz vorher zutrug. Man kann aus 2. Könige 18 und aus dem Kapitel hier erschließen, dass Hiskia zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz 40 Jahre alt war. Also schaue ich mal in diese Runde, das ist jünger als viele von uns. Ja. Plötzlich überkommt diesen König eine tödliche Krankheit. Und nun richtet Gott durch den Propheten Jesaja aus, bereite dich auf dein Ende vor, regle deine Angelegenheiten, du kannst nicht am Leben bleiben. Mitten in der Lebensmitte, so ein Wort, das ist hart, ne? Ob ihm da auch Worte des weisen Königs Salomo in den Sinn kam, der ja vor ihm, Jahrhunderte vorher auf dem Thron saß und der im Buch Prediger Kapitel 7 geschrieben hatte, besser in ein Trauerhaus gehen, als in ein Hochzeitshaus. Denn da zeigt sich das Ende jedes Menschen und der Lebende nimmt es sich zu Herzen. Besser traurig sein als lachen, denn bei ernster Miene bessert sich das Herz. Das sind recht graue Worte, ne? Sie passen so ein bisschen zu unserem grauen Aprilwetter da draußen. Aber mit anderen Worten heißt das doch, verdränge den Gedanke an das Ende nicht. Irgendwann kommt es auch für dich. Aber wie reagiert Hiskia? Wie hättest du reagiert in diesem Moment? Reagiert Hiskia verbittert? Reagiert er enttäuscht? Trauer und Enttäuschung ist sicherlich mit dabei, aber das Wichtigste ist das, was wir hier lesen. Da drehte sich Hiskia zur Wand und betete. Ach, Jahwe, denk doch daran, dass ich dir immer treu war, dass ich mit ganzer Hingabe tat, was dir gefällt. Dann begann er laut zu weinen. Ich finde diese Stelle auch interessant, weil sie auf eine wichtige Frage Antwort gibt. Nämlich, kann Gebet bei Gott wirklich etwas bewirken, bei dem Gott, der ja die Zukunft vorher kennt, der weiß, was passieren wird, kann man mit Gebet an den Plänen Gottes etwas ändern? Und diese Stelle zeigt mir, ja, auch Gott lässt sich unter Umständen umstimmen. Er hat zum Beispiel ja auch die Stadt Ninive verschont, als die Leute dort Buße taten. Und hier nun schickt er den Propheten Jesaja zurück zum König. Ne? Jesaja ist gerade raus, hat diese schlechte Botschaft verkündet, Hiskia ist ins Gebet gegangen und jetzt hört Jesaja nochmal eine neue Botschaft und geht zurück. Jesaja 38, Vers 5, wir lesen, Jahwe, der Gott deines Vorfahren David, lässt dir sagen, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich gebe dir noch 15 Jahre Lebenszeit hinzu. Das ist cool, oder? Ist uns klar, dass Hiskia damit neben Jesus vielleicht der einzige Mensch war, der nicht nur wusste, dass alle unsere Lebenstage in Gottes Buch stehen. Hiskia wusste nun auch, wie viel Zeit genau ihm noch blieb. 3 Tage später sollte die Heilung eintreten. Und sie wurde von einem einzigartigen Zeichen begleitet. Einem Schatten, der entgegen der normalen Richtung nicht nach unten, sondern rückwärts den Treppenaufgang hinauflief. Und zwar auf einer Treppe, die einst König Ahas bauen ließ. Das ist so ein Detail, das überliest man vielleicht, aber ich denke, es ist absichtlich erwähnt, dass das die Treppe war, die einst dieser König Ahas, Hiskias Vater, bauen ließ. Vielleicht erinnert ihr euch noch vage an den Namen Ahas. Wisst ihr, dass auch ihm einst ein Zeichen angeboten wurde? Aber er hat es ausgeschlagen. Hiskia aber erlebt die Heilung nach 3 Tagen und jenes Wunder mit dem Schatten. Versuch nicht, das auf natürlichem Wege zu erklären. Aber es steht fest, dass ein todkranker König ein paar Tage später in der Lage war, auch wieder die Stufen zum Tempel hinaufzusteigen. So als ob er aus dem Reich des Todesschattens zurückgekommen wäre. Na, das Wunder hat quasi angekündigt, was mit diesem todkranken König selber passieren würde. Und in Jesaja 38 ist uns auch das Gedicht überliefert, welches Hiskia nach seiner Heilung verfasst hat. Und das sind bedeutsame Worte. Hier ist jemand nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen, sondern er hat darüber reflektiert, nachgedacht, was ist eigentlich passiert. Und er hat folgende Worte geschrieben. Ich lese das auszugsweise. Am Dienstag lesen wir mehr davon. Verse 9 und 10. Ich dachte schon, mitten im Leben stehe ich am Tor der Totenwelt. Der Rest meiner Jahre wird mir geraubt. Das ist noch mitten im Leben. Oder dann Verse 17 und 19. Doch zum Heil wurde mir das bittere Leid. Du hast mich liebevoll umfangen und mein Leben vor der Grube des Verderbens bewahrt. Ja, alle meine Sünden warfst du weit hinter dich. Denn das Totenreich kann dich nicht loben, kein Toter preist dich mit Gesang. Im Grab hofft niemand auf deine Treue, allein der Lebende preist dich so wie ich am heutigen Tag. Die Väter sagen den Kindern, auf dich ist Verlass. Wie können wir nun diese Geschichte mit in unseren Alltag nehmen? Denn Tatsache ist ja, dass viele todkranke Menschen nicht geheilt werden, obwohl für sie gebetet wird. Manchmal passiert es, aber manchmal nicht. Nun, Hiskia bekam 15 weitere Jahre geschenkt. Aber ganz nüchtern betrachtet, am Ende ist er auch gestorben. Aus Sicht der Ewigkeit sind doch nicht die Zahl der Jahre entscheidend, die ein Mensch gelebt hat, sondern ob er durch sie mit Gott gegangen ist und gelebt hat. Und Hiskia hat Gott in diesem Gedicht nicht nur für die zusätzliche Lebenszeit hier auf der Erde gedankt, sondern für die Vergebung seiner Schuld. Er hatte einen Blick für die Ewigkeit. Ich denke, wir können Hiskias Geschichte mit in den Alltag nehmen, wenn wir sie im Schatten der viel größeren Geschichte von Jesus Christus lesen. Jesus war gerade mal Anfang 30, auch jünger als wir, sogar jünger als Hiskia. Jesus konnte nur wenige Jahre öffentlich wirken. Und dann sehen wir ihn im Garten Gethsemane auch mit Gott im Gebet ringen. Und das sind Worte, die kennen wir sehr gut. Aber ich denke, wir lesen sie vielleicht ein bisschen anders, wenn wir gerade noch das Gebet von Hiskia so halb im Ohr haben. In Lukas 22, Verse 41 bis 44 steht er, Jesus, kniete sich hin und betete, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille soll geschehen, sondern der deine. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf den Erdboden tropfte. Hast du jemals so angestrengt gebetet? Dein und mein Herr hat das getan. Und sein Leben ist nicht verschont worden, überleg mal. Jesus wollte eigentlich nicht sterben, aber er war willig, das für uns zu tun. Er wollte nicht, aber er war willig. Wichtiger Unterschied. Ne? In der Mitte seines Lebens hat er sich aufgeopfert. Was für ein Projekt für die Lebensmitte. Und die beeindruckendste Beschreibung von dem, was er getan hat, neben den vier Evangelien, die wir haben, die finden wir ca. 700 Jahre vorher im Buch Jesaja niedergeschrieben. Da müssen wir ein bisschen vorblättern. Eigentlich sind wir noch nicht dort, aber ich möchte, dass wir ein paar Verse aus Kapitel 53 anhören. Ich habe die englische Net Bible sehr zu schätzen gelernt, weil sie eine frische, aber auch getreue Übersetzung ist. Und ich habe das, was die Net Bible schreibt, einfach mal durch die Übersetzungsmaschine DeepL geschickt. Und das ist dabei rausgekommen. Verse 3 bis 8 in Jesaja 53. Er war verachtet und verworfen von den Menschen. Einer, der Schmerzen hatte und mit Krankheiten vertraut war. Die Menschen verbargen ihr Gesicht vor ihm, er war verachtet und wir hielten ihn für unbedeutend. Aber er trug unsere Krankheiten, er trug unseren Schmerz, obwohl wir dachten, dass er für etwas, das er getan hatte, bestraft, von Gott angegriffen und heimgesucht wurde. Er wurde wegen unserer Auflehnung verwundet, wegen unserer Sünden zermalmt, er ertrug die Strafe, die uns gesund machte. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle hatten uns verirrt wie Schafe, jeder von uns war auf seinem eigenen Weg abgeirrt, aber der Herr ließ die Sünde von uns allen über ihn hereinbrechen. Er wurde hart behandelt und bedrängt, aber er tat nicht einmal seinen Mund auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das vor seinen Scherern schweigt, tat er nicht einmal seinen Mund auf. Er wurde nach einem ungerechten Prozess abgeführt, aber wen kümmerte das schon? Ja, er wurde aus dem Land der Lebenden ausgerottet. Wegen des Aufruhrs seines eigenen Volkes wurde er verwundet. Ist toll, wie detailliert Jesaja das schildert. Und das 700 Jahre vorher. Aber mit dem Tod war nicht alles aus. Er wurde begraben. Jesaja kennt auch dieses Detail, ne? Aber er schreibt dann weiter ab Vers 10. Wenn die Wiedergutmachung erfolgt ist, wird er Nachkommen sehen und lange leben. Und der Plan des Herrn wird durch ihn erfüllt werden. Nachdem er gelitten hat, wird er über sein Werk nachdenken und er wird zufrieden sein, wenn er versteht, was er getan hat. Mein Knecht wird viele freisprechen, denn er hat ihre Sünden getragen. Finde ich interessant, ewiges Leben und damit eingeschlossen auch Zufriedenheit. Das will Jesus uns schenken. Ich habe natürlich keine Ahnung, was er mit jedem Einzelnen von uns konkret vorhat. Der eine bekommt vielleicht mehr irdische Jahre geschenkt als der andere. Aber was nützt es, uralt zu werden, wenn diese Jahre im Schatten verbracht werden? Getrennt von Gott, ohne eine Beziehung mit ihm. Wir aber gehen mit Jesus im Licht. Und wir wissen auch, als der auferstandene Jesus ein paar letzte Worte mit seinen engsten Nachfolgern gewechselt hat, da hat er dem Petrus angekündigt, dass der nicht eines natürlichen Todes sterben würde. Das war eine harte Botschaft, ne? Wenn du das schon im Voraus weißt, du wirst nicht eines natürlichen Todes sterben, es wird was geschehen, was du eigentlich so nicht wolltest. Und dann hat Petrus das erstmal geschluckt, blickte dann auf einen anderen Jünger, den Jesus so sehr liebte, und fragte, was wird aus dem da? Ja, das ist immer dieses, okay, du hast mir jetzt gerade das gesagt, aber was ist mit dem? Ne? Wir blicken so schnell auf die anderen. Und was Jesus sagt, finde ich interessant in Johannes 21, ab Vers 22. Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. So entstand das Gerücht unter den Brüdern, jener Jünger würde nicht sterben. Aber Jesus hatte nicht gesagt, er werde nicht sterben, sondern nur, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Interessant, ne? Und wenn wir mit Jesus gehen, dann fügt Gott uns nicht nur ein paar Tage, nicht nur 15 Jahre, er fügt uns ewiges Leben hinzu. Man kann sagen, es ist ein Gebetsanliegen, welches Gott schon längst erfüllt hat. Er nimmt das vollkommene Leben von Jesus als Opfer an und schenkt uns Tage, die nie enden werden. Und wenn du jetzt das ewige Leben dir mal versuchst vorzustellen, ja, kann man sich das überhaupt vorstellen, ne? Wo wäre eigentlich die Lebensmitte bei diesem ewigen Leben? Was ist die Hälfte von unendlich? Es gibt sie nicht. Oder? Und das bedeutet, dass die Tage, die kommen, mögen sie auch nicht immer so sein, wie wir uns das vorgestellt haben. Diese Tage werden vorübergehen. Aber dieses Leben mit Gott, es wird bleiben. Amen.